Alle Anwesenden hier sind frisch und negativ getestet und wir diskutieren hier auf dem Stand der Hochrechnungen kurz nach 20 Uhr.
Wohin geht Deutschland und mit welcher Regierungskonstellation? Darüber wollen Reinhard Becker und ich diskutieren mit dem SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz, dem gemeinsamen Kanzlerkandidaten von CDU-CSU Armin Laschet, mit der Kanzlerkandidatin der Grünen Annalena Baerbock, dem FDP-Parteivorsitzenden Christian Lindner, mit der Spitzenkandidatin der AfD Alice Weidel, der linken Chefin Susanne Hennig-Welsow und dem CSU-Parteivorsitzenden Markus Söder. Allen hier in der Runde, Damen und Herren, ganz herzlich willkommen und natürlich Ihnen auch, liebe Zuschauer.
Und herzlich willkommen auch von mir. Herr Scholz, Sie sind, ich sag mal, vielleicht der Sieger des Abends. Es wird ja immer noch gezählt, genau wissen wir das noch nicht. Aber unabhängig davon, aus dem Ergebnis, was bisher bekannt ist, leiten Sie daraus den Anspruch für eine Regierungsbildung ab? Und wen rufen Sie zuerst an? Wem bieten Sie Sondierungsgespräche an?
Zunächst mal ist das Votum der Bürgerinnen und Bürger sehr eindeutig. Die Balken bei der SPD sind nach oben gegangen und nach den gegenwärtigen Umfragen sind die SPD-Ergebnisse auch so, dass wir in allen Umfragen vorne liegen. Das ist eine ermutigende Botschaft und wie ich finde auch ein sehr klarer Auftrag, jetzt dafür zu sorgen, dass wir eine gute, pragmatische Regierung für Deutschland zustande kriegen, die sich mit den wichtigsten Zukunftsaufgaben beschäftigt, wie wir es schaffen, mehr Respekt in unserer Gesellschaft zu organisieren, wie wir das hinbekommen, dass wir die industrielle Modernisierung in Deutschland auf den Weg bringen und dass wir den menschengemachten Klimawandel aufhalten. Und das wird in den nächsten Tagen und Wochen zu klären sein, möglichst schnell übrigens aus meiner Sicht.
Aber wen Sie zuerst anrufen, wollen Sie nicht verraten?
Na, ich habe ja schon immer gesagt, dass ich finde, dass es große Schnittmengen gibt hier zum Beispiel, aber es wird ja nicht alleine reichen, deshalb wird es zu dritt sein müssen und das, glaube ich, wird sich in kurzer Zeit klären. Ich jedenfalls glaube, dass es der Respekt vor den Bürgern und Bürgern gebietet, dass wir jetzt nun auch die endgültige Auszählung aller Ergebnisse abwarten und dann wird man klar sehen. Aber mein Wunsch ist, konstruktiv mit Beachtung all der Ansatzpunkte, die von unterschiedlichen Parteien eingebracht werden, sodass sich jeder und auch das ganze Land in einer Regierung wiederfinden kann.
Herr Laschet, mit einem Verlust zur vergangenen Bundestagswahl von etwa 8 Punkten verzeichnet die Union die höchsten Verluste des Abends. Das stimmt. Es ist auch das schwächste Ergebnis, das CDU und CSU je bei einer Bundestagswahl erzielt haben. Sie haben heute Abend schon gesagt, Sie wollen trotzdem Kanzler werden, aber ist das nicht eine Situation, ein Resultat, bei dem ein Parteivorsitzender auch an persönliche Konsequenzen denken muss?
Also erstmal ist es natürlich ein Verlust an Stimmen, der nicht schön ist. Wir haben eine Situation erlebt, dass zum ersten Mal nach 16 Jahren Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, nicht mehr angetreten ist. Also insofern hatte niemand einen Amtsbonus bei dieser Wahl. Und das Wahlergebnis ist jetzt so, dass sich aus der Mitte des Deutschen Bundestages eine neue Regierung ergeben muss. Das hat uns der Wähler aufgetragen. Es ist keine Partei so stark, dass sie das alleine kann. Und deshalb wird es jetzt darauf ankommen, aus der Mitte des Bundestages so viele Gemeinsamkeiten wie möglich zu finden zwischen einem wahrscheinlich erstmals Dreierbündnis aus drei politischen Parteifamilien.
Im Moment liegen Sie auf Nummer 2 in den beiden Umfragen von ARD und ZDF. Das kann sich noch ändern. Aber wenn Sie wirklich auf 2 landen, halten Sie dann am Anspruch fest, ins Kanzleramt einzuziehen? Und gleiche Frage wie bei Olaf Scholz, in welcher Konstellation? Wen umwerben Sie heute Abend?
Ich habe es ja gerade beschrieben. Wer Bundeskanzler in Deutschland wird, muss es schaffen, unterschiedliche Fraktionen des Deutschen Bundestages zusammenzubringen und dann am Ende eine Mehrheit zu haben. Das war in allen 70 Jahren der Bundesrepublik so. Nicht immer war die Partei, die auf 1 war, auch die, die den Kanzler stellte. Und deshalb ist das jetzt die große Aufgabe der demokratischen Parteien, zu sehen, wo gibt es die größten Gemeinsamkeiten. Ich glaube, die Zeit, die vor uns liegt, braucht als erstes wirtschaftliche Stärke und Stabilität, marktwirtschaftliche Lösungen. Sie braucht einen großen Schub in der Verwaltung des Landes, bei der Digitalisierung. Und das Thema Klimaschutz hat gerade in diesem Jahrzehnt die Aufgabe, eine ganze Industriegesellschaft
Kurze
zu verwandeln.
Kurze Nachfrage, Herr Laschet, die CSU hat es ja anders gesehen. Sie hat gesagt, aus der Position 2 kann man das Kanzleramt nicht beanspruchen.
Ich habe gerade die Verfassungslage geschildert und Markus Söder hat heute auch die Position der CSU erläutert. Insofern ist es doch jetzt eindeutig. Es geht ja nicht darum, dass man arithmetisch irgendwie eine Mehrheit zusammenkriegt, sondern ich wünsche mir eine Regierung, wo auch jeder Partner vorkommt, wo auch jeder sichtbar ist. Keine Regierung, wo allein der Kanzler mit seinen Punkten glänzen kann, sondern wo unterschiedliche politische Positionen so zusammengeführt werden, dass das auch eine Koalition ist, die man gerne macht. Das war in der Großen Koalition am Ende nicht mehr so der Fall. Also das kann ein Bündnis werden, was wirklich Deutschland voranbringt, unterschiedliche Richtungen versöhnt. Und dazu stehe ich bereit.
Herr Söder, um das noch mal klarzumachen, Sie sitzen ja mit Herrn Laschet und dem Unionsergebnis sozusagen in einem Boot. Wenn sich der zweite Platz, der es im Moment ist, verstetigt und bestätigt, leiten Sie daraus einen Regierungsanspruch ab?
Also zum ersten Mal ist noch nicht ganz klar, wie das Ergebnis wirklich ausgeht. Sie haben es vorhin schon angesprochen, es schwankt auch zwischen Prozenten und an den Sitzen im Deutschen Bundestag. In einigen Umfragen bei der ARD liegt die Union sogar bei der Fraktionszahl von den Abgeordneten vorne, was auch ein eigener Führungsanspruch nochmal zusätzlich wäre. Aber am Ende kommt es tatsächlich ab, wem die Deutschen am Ende dieses Regierungsamt anvertrauen. Schauen Sie, es gab ja lange dieses Modell Rot-Rot-Grün. Das hat heute schon eine Klatsche bekommen. Die Deutschen möchten nicht Rot-Rot-Grün. Und dieses Misstrauen gegen Rot-Rot-Grün ist indirekt auch ein Misstrauen gegen Olaf Scholz, denn er hat diese Idee favorisiert. Deswegen glaube ich, kein Bündnis des gestern oder rückwärtsgewandt, sondern eine Idee wirklich, wie Deutschland stabil bleibt und wie wir es erneuern können. Und ich glaube, dass wir diesen Anspruch gut mit Armin Laschet dokumentieren können, vielleicht mit der FDP und mit den Grünen zusammen, weil ich glaube, da ist der größte Wunsch nach Veränderung da, nach Reform und Erneuerung. Und wir bieten dann an, der richtige Partner dafür zu sein.
Herr Söder, trotzdem, die Nachfrage muss heute Abend, glaube ich, auch gestellt werden. Bei dem Verlust, den CDU und CSU eingefahren haben, wäre das Ergebnis mit Ihnen besser gewesen? Für Ihre Partei waren Sie ja der Kandidat der Herzen.
Das ist wirklich Schnee von gestern und bringt uns auch in dieser schwierigen Situation, die wir jetzt hätten, gar nichts. Wir haben die letzten zwei Wochen nochmal wirklich einen tollen Schlusssport hingelegt. Und ich muss das auch mal ganz menschlich persönlich sagen, ich habe großen Respekt vor Armin Laschet, denn in diesem Wahlkampf ist ja über so viel Unernsthaftes gesprochen worden. Also auch über Lebensläufe, über Lacher, über all diese Dinge, anstatt sich über die ernsten Fragen zu beschäftigen. Und ihm ist viel, wie ich finde, Unrecht getan worden. Und deswegen hat er meinen Respekt und meine Unterstützung auch für diese Auseinandersetzung.
Frau Baerbock, gemessen am Ausgangspunkt im April, Mai, zählen Sie heute Abend auch zu den Verlierern mit einem wahrscheinlich doch auch für Sie enttäuschenden Stimmenzuwachs. Es gibt einen Zuwachs, aber Sie wollten ja sehr viel mehr. War der Anspruch doch zu groß, die erste grüne Kanzlerin zu werden? Und warum hat es nicht geklappt, trotz der Flutkatastrophe, trotz des Klimawandels? Das sind doch eigentlich alles Themen, die für Sie auf Sie herausliefen.
Ja, offensichtlich haben wir unser kühnes Wahlziel, was wir herausgegeben hatten, eine führende Kraft in diesem Land zu sein, nicht erreicht, sondern sind weit drunter geblieben.
Wie enttäuscht sind Sie heute Abend?
Na, dass das da nicht nur ein Grund zur Freude ist, das ist ziemlich klar. Aber es war absolut richtig, die Union herauszufordern, deutlich zu machen, wir brauchen in Deutschland eine Erneuerung in unserem Land. Demokratie lebt von Alternativen. Und das hat für den Wahlkampf ja auch eine ganz andere Dynamik gegeben. Die nächste Bundesregierung, die muss eine Klimaregierung sein. Das ist der klare Auftrag nach dieser Wahl. Wir haben unsere Stimmen deutlich, deutlich verbessert. Und das ist auch der klare Auftrag für uns Grüne, dass das jetzt in der nächsten Bundesregierung umgesetzt wird. Und dafür tragen wir auch die Verantwortung, das jetzt zu tun, weil die Herausforderungen gehen jetzt ja nicht weg, bloß weil das Wahlergebnis vorliegt, sondern eine Erneuerung dieses Landes ist jetzt das oberste Gebot für die nächste deutsche Bundesregierung.
Darüber sprechen wir gleich nochmal, aber ich will Sie auch nochmal fragen, 10 Prozentpunkte mehr als auf dem Höchststand der Umfragen im April. Was heißt das jetzt auch für die Machtarithmetik bei den Grünen in Ihrer Partei? Ist, so bitter das für Sie vielleicht ist, ab heute Abend Robert Habeck die Nummer eins bei den Grünen?
Ja, wir haben bereits im Frühjahr deutlich gemacht, dass wir in die Sondierung als Team gehen. Wir haben eine Kanzlerkandidatin für diesen Wahlkampf aufgestellt, weil wir führende Kraft in diesem Land werden wollten, dieses Land anführen wollten. Das ist nicht gelungen, offensichtlich. Aber wir haben einen klaren Wählerinnen- und Wählerauftrag, für eine Neuerung in diesem Land zu sorgen. Und das werden Robert Habeck und ich gemeinsam in diesen Sondierungen genauso machen. Und Sie hatten gefragt, was ist passiert mit Blick auch auf den Sommer. wir hatten das Duell in den ersten Monaten mit der Union und die entscheidende Frage war, wer wird die nächste Bundesregierung? Gibt es eine echte Erneuerung? Und in dem Moment, wo die SPD uns überholt hat, ist es ein Wettstreit dann zwischen den beiden Parteien geworden. So bitter für uns das jetzt ist, aber wie gesagt, das, was jetzt gemacht werden muss, das hat sich dadurch nicht verändert und das bedeutet, Deutschland klimaneutral zu gestalten.
Herr Lindner, ein bisschen dazu gewonnen und Sie gelten als Königsmacher. Aber allein mit der Union, wir hatten das gerade schon, wird es ja nicht reichen. Sie müssen sich also mit den Grünen, mit Frau Baerbock irgendwie arrangieren. Heißt es diesmal bei der FDP lieber mit einem ungeliebten Partner regieren als gar nicht regieren?
Die FDP war und ist bereit, Verantwortung zu übernehmen. Wir regieren auch in ganz unterschiedlichen Formaten in Deutschland, beispielsweise in Nordrhein-Westfalen mit Armin Laschet in einer schwarz-gelben Koalition. Es gibt in Schleswig-Holstein Jamaika. Es gibt eine Ampelkoalition in Rheinland-Pfalz und in Sachsen-Anhalt eine sogenannte Deutschland-Koalition. Wir sind auch sehr eigenständig in diesen Wahlkampf gegangen. Es gab ja sogar bisweilen Kampagnen der Union gegen die FDP. Wir sind eigenständig in diesen Wahlkampf gegangen und wir gehen jetzt auch eigenständig aus dieser Wahl heraus. Wir haben für unsere Inhalte geworben, für eine Politik der Mitte, für den Wert der Freiheit, den Gedanken, dass der Wohlstand erst erwirtschaftet werden muss, bevor er verteilt werden kann. Wir wenden uns gegen Verbote und für eine Offenheit für Technologie. Und mit dieser eigenständigen inhaltlichen Position gehen wir in Gespräche.
Das heißt aber, Sie reden auch mit Olaf Scholz und seiner SPD, denn die Ampel könnte ja die denkbar stärkste Option sein.
Nun ja, das Wahlergebnis ist nicht ganz einfach zu lesen. Zunächst sehen wir, dass die politischen Ränder geschwächt sind und die politische Mitte gestärkt ist. Wir sehen dann, dass keine der früheren Volksparteien mehr als 25, 26% erzielt hat. Also etwa 75% der Deutschen haben die Partei eines nächsten Kanzlers nicht gewählt. Und deshalb, Herr Becker, könnte es ratsam sein, dass die Parteien, die gegen den Status quo der Großen Koalition Wahlkampf gemacht haben, die aus einer unterschiedlichen Perspektive heraus diesen Status quo überwinden wollten, dass also Grüne und FDP zuerst miteinander sprechen, um dann all das, was danach kommt, zu strukturieren.
Kurze Nachfrage, Frau Baerbock, wären Sie dazu bereit, sozusagen zuerst mit Herrn Lindner zu sprechen, bevor die die Wahlsieger 1 und 2 dran sind?
Na, wir haben bereits in den letzten Tagen ja auch deutlich gemacht, Robert Habeck und ich, dass diese Logik, da ist einer, der alle anderen anruft, dass diese Logik dem Aufbruch, den wir in unserem Land brauchen, nicht gut tut. Und deswegen ist es mehr als sinnvoll, dass unterschiedliche Parteien jetzt in unterschiedlichen Kombinationen miteinander sprechen.
Das erste Gespräch findet ja jetzt auch schon hier in dieser Runde statt. Frau Hennig-Welso, überraschenderweise vertreten Sie nun statt Ihrer Spitzenkandidatin Janine Wissler Die Linke, die Partei Die Linke in dieser Runde. Sie kämpfen aktuell noch um den Einzug in den Bundestag. Das kann noch schiefgehen um diese Zeit. Hatten Sie die falsche Spitzenkandidatin? War sie einfach zu links, zu abgehoben von den Wählern?
Nein, auf keinen Fall. Janine Wissler und Dietmar Bartsch haben einen hervorragenden Wahlkampf geführt. Dass wir in den vergangenen Jahren viele Fehler gemacht haben, das zeigt auch dieses Ergebnis. Das ist mit Sicherheit nicht in den letzten Wochen entstanden, sondern es ist ein Zeitraum, in dem wir uns an bestimmten Themen nicht entschieden haben, wo wir keine Klarheit gezeigt haben. Und es ist natürlich auch so, dass wir nach 30 Jahren Opposition im Bundestag sehr schwer darstellen können, dass auch wir bereit sind, Verantwortung zu tragen. Wir tun das in den einzelnen Bundesländern und können das auch, wie auch Bodo Ramelow zeigt. Insofern, ja, Sie haben recht. Für uns ist es kein schöner Abend und es wird ein sehr langer Abend werden. Ich gehe davon aus, dass wir tatsächlich im Deutschen Bundestag verbleiben werden. Und wir werden die 4 Jahre natürlich nutzen, um uns weiterzuentwickeln und stärker wiederzukommen.
Frau Weidel, bei Ihnen ist es eigentlich relativ einfach. Keiner will mit Ihnen, Sie haben Stimmen verloren. Woran liegt das? Am internen Streit, an der schlechten Oppositionsarbeit? Wo sehen Sie die Ursachen?
Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Wir sind zweistellig geblieben. Man hat uns ja prognostiziert, dass die AfD eine Eintagsfliege im Bundestag ist, dass man uns nach der ersten Legislatur auch wieder aus dem Bundestag hinauswirft. Das haben wir widerlegt. Wir können auf eine sehr solide Stammwählerschaft zählen. Und wir haben natürlich, da Sie jetzt gleich den Vergleich gezogen haben zu den Wahlen 2017, haben wir natürlich hier einen Sondereffekt, den Antritt in bundesweiten der Freien Wähler, die natürlich ganz klar in unserem Fahrwasser gesegelt sind, als auch eine sehr Corona-kritische Partei, die Basis. Und wenn man diese Sondereffekte bereinigt, dann liegen wir sogar über dem Ergebnis von 2017. Also wir konnten uns deutlich verbessern. Und das zeugt natürlich auch von unserer sehr guten Oppositionsarbeit. Und der Abend ist ja noch lang. Wir schauen, was die Prognosen noch bringen werden. Morgen haben wir dann die Ergebnisse, vielleicht auch spät heute Abend. Und dementsprechend sehen wir da sehr, sehr gelassen und auch gut gelaunt in die nächste Legislatur.
Herr Scholz, Sie streben an, die Nachfolge von Angela Merkel zu übernehmen. Mit einem so schwachen Wahlergebnis, wie noch nie zuvor ein Kanzler in der Geschichte der Bundesrepublik erzielt hat. Ich will das aufgreifen, was Herr Lindner gesagt hat. Man könnte auch sagen, mehr als 70% der Wählerinnen und Wähler haben sich eben nicht für Sie entschieden. Und zum ersten Mal wird ein Kanzler seine Macht mit zwei Parteien teilen müssen, wenn es zu dem von Ihnen favorisierten Ampelmodell kommt, Grünen und FDP. Und es könnte sein, dass die beiden Kleinen zusammen genauso groß sind wie Sie. Sind Sie jetzt sozusagen wären Sie dann ein schwacher Koch mit zwei starken Kellnern, um mal Gerhard Schröder aufzugreifen?
Mit diesen Koch- und Kellner-Vergleichen habe ich es noch nie so richtig gehabt. Das finde ich falsch. Ich glaube, es geht immer darum, dass man auf Augenhöhe miteinander zusammenarbeitet. Und dazu gehört auch, dass man versucht, Dinge so zusammenzubinden, dass es im Ergebnis dazu führt, dass unser Land einen Fortschritt macht. Also es geht nicht nur um Geschäftsführerlogiken von Parteien, sondern es geht schon um das Land.
Das ist eine andere Machtarithmetik als zum Beispiel bei Rot-Grün, wo die SPD so sehr viel größer war als die Grünen.
Das ist anders, klar. Wobei ich gerne mir die Bemerkung erlauben darf, manchmal wirkte die aktuelle Koalition auch wie eine Drei-Parteien-Koalition. Das kann ich nicht verleugnen. Ist sie auch, sagt Herr Söder, also stimmt auch. Und insofern habe ich schon ein bisschen Übung. Aber unabhängig von dieser Frage, wenn wir uns umschauen in unseren Nachbarländern, finden wir viele Länder, in denen das längst und zwar sehr lange Realität ist. Insofern, finde ich, wird es schon gehen. Es geht um eine Regierung, die vernünftige Zielsetzung hat und sich auch miteinander vornimmt, gut zu regieren. Durchaus mit einer Perspektive, dass man sagt, wenn wir denn antreten zusammen, wollen wir auch gemeinsam wiedergewählt werden. Das kann nicht so sein, wie ich das wahrgenommen habe in der schwarz-gelben Koalition, die mal kurz regiert hatte.
Machen wir noch ein bisschen Analyse sozusagen des Wahlergebnisses, Herr Scholz. Rot-Grün-Rot ist Stand jetzt keine Option mehr. Sie haben immer daran festgehalten, dass es auch eine Variante für die SPD sein könnte. War das ein Fehler, eine solche Koalition sich offen zu halten? Haben Sie damit nicht am Ende den Wahlkampf der Union angefeuert?
Glaube ich nicht. Wir haben ja auch im Übrigen nicht das getan, sondern wir haben gesagt, wir wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger entscheiden, wie die Parteien und mit welcher Stärke sie in den Deutschen Bundestag gehen und haben all diese Versuchungen, sind denen nicht nach wie vor der Wahl schon die Regierung zu bilden. Denn das ist ja eigentlich kein großer Respekt vor den Wählern und Wählern, wenn man so vorgeht. Es muss schon so sein, dass wir sehen, wie wollen die das haben. Und die haben ja viel geändert. Die SPD ist stärker geworden als bei den letzten Wahlen. Sie ist aber auch noch viel stärker geworden als in den Umfragen vor einigen Wochen und Monaten. Und insofern glaube ich, ist hier schon ein sehr, sehr eindeutiges Votum. Ich will das mal so sagen, es gibt ein paar Parteien, die hier am Tisch sitzen, die haben Zuwächse erzielt. Die SPD, einen sehr großen, die Grünen, die FDP und andere haben keine Zuwächse erzielt. Auch das ist eine Botschaft.
Herr Laschet, Olaf Scholz will Kanzler werden, Sie wollen es auch. Jetzt reden wir mal darüber, wenn Sie es nicht werden und Sie Nummer zwei sind, was bleibt dann? Was raten Sie Ihrer Partei? Erneuerung in der Opposition, Juniorpartner der SPD und dann die Frage, muss auch heute Abend, glaube ich, mal gestellt werden, könnten Sie dann Parteivorsitzender bleiben?
Also, wir haben noch nicht mal alle Ergebnisse, wir warten noch darauf. Und wir haben heute doch erkannt, Kanzler wird nur jemand, der eine Mehrheit im Deutschen Bundestag hat. Und deshalb würde ich doch, und das ist wahrscheinlich auch die Erwartung der Zuschauerinnen und Zuschauer, erst jetzt mal sehen, welche Richtung soll das Land nehmen? Über welche Themen reden wir? Das ist doch jetzt die Kernfrage und nicht die Selbstbeschäftigung, was wird aus wem, wenn dieses oder jenes eintritt. Wir werden das dann in der Union besprechen, wenn der Zeitpunkt da ist. Jetzt ist der Zeitpunkt da zu sehen, wie kriegen wir für dieses Land eine Regierung in dieser Lage, in der wir stehen, mitten in Europa. Wir haben ja viel zu wenig, wie ich finde, auch in den Triellen, hier haben wir am letzten Donnerstag mal gesprochen, über Europa und internationale Politik. Ganz Europa schaut im Moment, was wird aus Deutschland? Und eine Lage, dass am Wahlabend nicht klar war, wer wird Kanzler, hat Deutschland in der Form auch ganz selten nur gehabt.
Aber gerade deshalb, Herr Laschet, stellt sich ja die Frage, es gab schon mal die Situation, da ging dann nur noch eine Option. Die Option wäre rechnerisch auch möglich. Kann die CDU Nummer zwei?
Jetzt haben wir, nach meiner Einschätzung, ist jeder der Meinung, dass diese große Koalition, auch der Arbeitsstil dieser großen Koalition, nicht zukunftsträchtig ist. Egal, wer nun eins oder zwei ist. Wir brauchen hier einen echten Neuanfang, der auch nicht so erzwungen wird. Die große Koalition war ja auch bei der SPD, muss man ja anerkennen, nicht das Wunschkonzept 2018. Wir haben ja Jamaika versucht. Es hat dann aus vielen Gründen nicht funktioniert. Und dann hat man irgendwie noch einmal große Koalition gemacht. Und das, was jetzt beginnt, muss auch den Reiz haben, dass man sagt, ja, da kommen unterschiedliche gesellschaftliche Strömungen zusammen. Da entsteht was, was vielleicht wirklich diesem Land einen neuen Schub geben kann. Auch mit den Dingen, die man versöhnt, Wirtschaft und Ökologie noch stärker versöhnen als bisher.
Aber wenn das alles nicht gelingt, ja, dann schließen Sie die Opposition nicht aus.
Lassen wir doch mal ans Gelingen denken, Herr Becker, und nicht ans Nicht-Gelingen. Ich bin immer ein Mensch, der ans Gelingen denkt und der will, dass jetzt etwas Gutes für Deutschland entsteht.
Herr Lindner, ans Gelingen denken Sie sich ja auch gerne. Zünglein an der Waage ist die liberale Traumrolle. Heute Abend gibt es aber vielleicht zwei Zünglein. Sie haben ja bisher eher auf ein Bündnis mit der Union gesetzt und den Grünen. Was muss Olaf Scholz Ihnen bieten, damit es auch eine Ampelkoalition werden kann? Und um es vielleicht ein bisschen konkreter zu machen, Frau Baerbock sagte eben, es muss eine Klimakoalition werden. Ist das ein Stichwort, mit dem Sie leben könnten oder fängt hier der Zwist schon an?
Na, jetzt haben Sie einerseits nach Herrn Scholz gefragt und andererseits Frau Baerbock zitiert. Ich habe die Parteiprogramme alle gelesen und wenn man das tut, stellt man fest, dass die größten inhaltlichen Übereinstimmungen zwischen den Unionsparteien und der FDP sind. Das habe ich vor der Wahl gesagt und das will ich nach der Wahl auch ausdrücklich wiederholen. Für uns sind die Ideen von Steuererhöhungen oder Aufweichen der Schuldenbremse auch nach der Wahl noch keine akzeptablen Ideen. Ich glaube, eine nächste Regierung wird sehr viel ökologischer sein. Man muss ja das Ergebnis der Grünen zur Kenntnis nehmen. Es sind sehr viele Menschen in unserem Land, die sich eine höhere ökologische Sensibilität der Politik wünschen. Das wird in einer nächsten Regierung notwendig sein, auch umzusetzen. Und zum anderen, wenn ich sehe, welch gutes Ergebnis die FDP erzielt hat, mit unserem Einsatz für Technologieoffenheit, für die bürgerlichen Freiheitsrechte, für eine Stärkung unseres wirtschaftlichen Aufschwungs. So ist meine Erwartung, dass sich auch dieser Gedanke in einer nächsten Koalition wiederfindet. Aber eins, Herr Frey, wenn Sie den Gedanken noch kurz gestatten. Eins ist an diesem Abend doch, glaube ich, eine gute Nachricht, die uns verbindet. Anders als in anderen europäischen Demokratien wird in Deutschland eine Regierungsbildung, eine Koalitionsbildung aus dem demokratischen Zentrum der Politik möglich sein. Ränder werden dafür nicht benötigt. Das ist eine gute Nachricht, weil all diejenigen in Europa und darüber hinaus, die Sorgen hatten um die Stabilität Deutschlands, können jetzt erkennen, Deutschland wird in jedem Fall stabil bleiben.
Also übersetzt gesagt, Herr Lindner, Sie sagen, im Prinzip bin ich auch mit SPD und Grünen koalitionsfähig.
Wir regieren in Rheinland-Pfalz, aber trotzdem wäre Ihre Schlussfolgerung falsch, wenn Sie daraus schließen würden, dass das eine präferierte Option ist. Uns geht es um Inhalte. Das war die Frage eben von Herrn Becker auch. Vor 4 Jahren hätten wir ja ein Jamaika-Bündnis machen können. Aber damals war die Idee von Union und Grünen, dass die FDP nur einen schwarz-grünen Koalitionsvertrag unterschreiben sollten. Unsere Inhalte haben keine Rolle gespielt. Und das muss und wird sich jetzt ändern. Und ich kann nur sagen, ich würde mich, wenn es zu Jamaika-Gesprächen kommt, ich würde mich immer dafür einsetzen, dass Union und FDP mit den Grünen fairer umgehen, als Union und Grüne dann, das 2017 mit der FDP beabsichtigt.
Herr Lindner, dann fragen wir doch die Grünen. Frau Baerbock, Sie haben wie die FDP im Grunde zwei Möglichkeiten mitzuregieren. Wäre denn ein Bündnis mit CDU und FDP Ihrer Basis überhaupt vermittelbar? Gibt es dafür eine Mehrheit in Ihrer Partei?
Na, bei uns gibt es eine deutliche Mehrheit und das ist unser Auftrag und das ist auch der Auftrag dieses Wahlabends, dass die nächste Bundesregierung die Weichen dafür stellen muss, dass dieses Land in den nächsten zwei Jahrzehnten klimaneutral wird. Und das ist dann nicht nur ein Ressort, was dafür verantwortlich ist, sondern das bedeutet mit Blick auf die Industrie, ja, die diesen Pfad schon eingeschlagen hat, jetzt alle Leitplanken so zu setzen, damit Deutschland diesen Pfad der Klimaneutralität nicht nur geht, sondern dafür sorgt, wie in den letzten Jahrhunderten, dass der Wohlstand dieses Landes dadurch gesichert wird. Das zieht sich durch das Verkehrsministerium, durch das Landwirtschaftsministerium. Und das ist die große Aufgabe der nächsten Bundesregierung. Und deswegen ist mein Auftrag, meine Verantwortung als grüne Parteivorsitzende gemeinsam mit Robert Habeck, das zu erörtern, wo können wir dieser großen Verantwortung, die wir nicht nur als Partei, sondern als Land in der Welt haben, gerecht werden. Und da muss man mit allen Akteuren dann gemeinsam sprechen.
Heißt,
aber ohne Aufbruch macht es ja keinen Sinn zu sagen, wir machen einen neuen Koalitionsvertrag. Es geht nicht um den kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern es geht jetzt wirklich in diesem historischen Moment, die Weichen für die Zukunft zu stellen. Und uns haben sehr, sehr viele junge Menschen im Land gewählt. Da sind wir ganz vorne führende Kraft gewesen. Und das ist nicht nur eine Frage von Klimaschutz, die Frage ist eine Generationsgerechtigkeitsfrage und der muss man verantwortungsvoll gerecht werden.
Herr Söder, wir reden gleich noch mal über Inhalte. Auch an Sie will ich die Frage stellen, was eigentlich so das Hauptthema dieser Koalition sein könnte, die Sie formen wollen. Aber noch mal zur Analyse. Die CSU hat unter ihrer Führung bei den Landtagswahlen schlecht abgeschnitten. Sie rutscht auch heute Abend noch einmal tiefer, höher als der Bundesdurchschnitt der Union, aber doch ein Ergebnis, mit dem Sie sicher nicht zufrieden sind. Tragen Sie dafür auch persönlich Verantwortung? Haben Sie zu lange gegen Armin Laschet gekämpft statt für ihn?
Nun, wir haben bei der letzten Europawahl das beste Ergebnis aller Parteien erzielt in Deutschland mit 40%. Wir haben bei der Kommunalwahl in Bayern große Erfolge erzielt, indem wir Städte wie Nürnberg und Augsburg geholt haben.
Aber jetzt haben wir beträchtlicher Absturz,
ja. Ja, aber was Sie sagen, immer, man muss ja die Ergebnisse immer im Kontext sehen. Ja, wir haben, unser Ergebnis ist nicht ausreichend. Das ist absolut so. Das hängt unter anderem auch ein bisschen, es wurde vorhin sogar Frau Weidel angesprochen, den Freien Wählern, die einen stärkeren Punkte gemacht haben, was ich sehr bedauere übrigens, weil diese vielleicht 2-3% der Freien Wähler könnten dann möglicherweise ein echtes bürgerliches Bündnis gefährden. Deswegen war das ein schwerer Fehler der Freien Wähler, dies zu tun. Aber zurück, uns gefällt das Ergebnis nicht. Wir haben aber, glaube ich, kann man sagen, Armin, in den letzten Wochen noch mal deutlich Tempo gemacht gemeinsam. Und ich glaube, der Parteitag der CSU, auch die Abschlussveranstaltung, das war echter Rückenwind. Anders kann ich es nicht sagen. Wir tragen immer alle gemeinsam die Verantwortung. Das ist bei solchen Wahlergebnissen relativ schnell zugewiesen. Wir tragen immer alle gemeinsam die Verantwortung. Und ich glaube, dass mit unserem Schlussspurt wir noch vieles nach vorne gebracht haben. Und jetzt muss man halt aus diesem Ergebnis auch eine Regierung bilden. Ich meine, ich finde schon, dass nach diesen 16 Jahren es schon ein Bedürfnis gibt vieler Menschen nach Veränderungen, Herausforderungen, die da sind und die müssen wir angehen und die muss man kraftvoll angehen, die muss man mit Führung angehen. Die kann man nicht nur so verwalten, jetzt ein bisschen wie Olaf Scholz das quasi mit einer hochwertigen notariellen Funktion versehen, sondern da muss auch ein bisschen Kraft dahinter sein. Da muss Ideen, da muss auch Zukunftsvision dahinter sein und ich glaube, die Substanz ist bei uns mit Abstand am stärksten und es wird klar, jetzt ein bisschen taktiert, jeder sagt, verweist nochmal auf sein Programm, aber alle werden aus der Komfortzone gehen müssen. Alle müssen mal aus diesen Parteinischen raus und dann auf den Tisch legen, was ist möglich,
würden
was ist
Sie
wichtig für das Land.
Persönlich, um diese Kraft auf die Schiene zu bringen, auch nach Berlin wechseln, so ungewöhnlich das wäre für einen bayerischen Ministerpräsidenten?
Nein, ich meine, ich bin ja hier da und bin auch gerne in der Runde hier und freue mich, wenn sie auch öfters ist. Ich glaube, dass ja, wenn Sie jetzt diese Konstellationen hier so sehen, wird ja zunächst mal gerade am Anfang eine große Verantwortung auf den Koalitionsausschuss kommen. Also nach meiner Erfahrung der letzten Jahre war das auch so, dass der Koalitionsausschuss eine zentrale Bedeutung hat. Und da bin ich als Parteivorsitzender dann, glaube ich, da. Und ich denke mal so, dass wir zusammen die beiden Parteivorsitzenden da eine große Rolle spielen. Ich glaube sogar, historisch gesehen, bin ich einer der freundlicheren CSU-Vorsitzenden, zumindest was unser gemeinsames Verhältnis mit der CDU betrifft.
So, jetzt, Frau Henning-Welser, heute Abend, Sie müssen nicht taktieren. Bei Ihnen geht es eigentlich um die Existenz. In den letzten Wahlergebnissen, auch heute Abend, sind Sie dauerhaft hinter, auch in Ihren Hochburgen im Osten, dauerhaft hinter der AfD. Was machen Sie falsch? Warum laufen Ihnen die Wähler davon? Und setzen Sie möglicherweise auf die falschen Themen, wie Sarah Wagenknecht Ihnen ja vorgeworfen hat?
Also zunächst natürlich das, was wir verloren haben, das werden wir am heutigen Abend nicht gut machen und hoffen natürlich, dass wir im Deutschen Bundestag bleiben. Diejenigen, die tatsächlich verlieren, sind ja diejenigen, die die sogenannte Mitte-Koalition, die ja jetzt hier schon von verschiedenen Seiten geschmiedet wird, eben vergisst. Und das sind die Millionen Menschen, die in diesem Land nach 16 Jahren Unionsregierung tatsächlich gar nicht genug Geld haben, um leben zu können, die in beengten Wohnverhältnissen leben, die sich keinen Urlaub leisten können, die 40% und mehr ihres Einkommens für die Miete zahlen. Es sind die Rentnerinnen und Rentner, die auf eine Rentenerhöhung angewiesen sind. Es sind diejenigen, die einen höheren Mindestlohn brauchen, um überhaupt ein Einkommen zu haben, damit, was armutsfest ist. Und all das versteht diese Mitte nicht als ihr Problem. Das aber ist zumindest mein Eindruck heute Abend.
Entschuldigen Sie, aber das sind ja dann nicht die, die Sie wählen, weil sonst würden Sie nicht um die 5%-Hürde kämpfen.
Naja, ich würde sagen, es gibt einen deutlichen Widerspruch in dem, dass wir aus meiner Sicht durchaus die richtige Frage, nämlich die soziale Frage in diesem Land stellen, weil sich die erheblich stellt, auch was den sozialen Zusammenhang unserer Gesellschaft angeht. Und dem Widerspruch, dass uns Menschen nicht vertrauen, das tatsächlich durchsetzen können. Da haben Sie recht. Ich habe ja auch zu Beginn gesagt, dass wir in der Vergangenheit auch Fehler gemacht haben. Das werden wir uns anschauen. Aber in einem bin ich mir sicher, dass es bei der nächsten Regierung nicht darum geht, dass Armin Laschet Spaß beim Regieren hat. Sondern es geht darum, auch diejenigen in den Blick zu nehmen, die tatsächlich in Armut in diesem Land leben. Und das sind Millionen und nicht nur wenige.
Frau Weidel, Sie haben vorhin behauptet, Sie seien glücklich an diesem Abend und mit diesem Wahlergebnis. Dabei ist Ihre Partei mehr denn je zerrissen zwischen völkischer Radikalopposition und einem Flügel, der mitregieren will. Nach Ihrer Niederlage heute Abend, es ist eine Niederlage, es gibt keine Option mitzuregieren und Sie haben Stimmen verloren. Müssen Sie sich nicht langsam mal entscheiden zwischen Herrn Meuthen und Herrn Höcke?
Nein, die Unterscheidung muss man nicht treffen. Und ich möchte das auch zurückweisen, was Sie hier gerade gesagt haben, völkisch-national. Das gibt es bei uns nicht. Und das weise ich ganz weit von mir. Was ich viel interessanter finde, auch während des Wahlkampfes und auch heute Abend, dass beispielsweise die Grünen, die hier eine Klimaregierung anstreben, hier zu der Mitte, zu der politischen Mitte in Deutschland stilisiert wird. Also wenn wir jetzt mittlerweile schon so weit sind, die Grünen als Koalitionspartner überhaupt anzudenken, dann kann ich einfach nur sagen, gute Nacht, Industriestandort Bundesrepublik Deutschland. Also ich denke mal, in 4 Jahren, wenn wir uns hier wiedersehen, werden die Verhältnisse ganz, ganz anders liegen.
Bis heute Abend haben Sie alle hier am Tisch als Wahlkämpfer Ihre inhaltlichen Positionen vorgetragen. Jetzt müssen aus Versprechungen Kompromisse werden. Deshalb fragen wir jetzt, wo sind Sie bereit, Abstriche zu machen, um Koalitionen bilden zu können, damit das Ganze nicht wieder so ein quälender Prozess wird wie 2017. Beginnen wollen wir mit den Parteien, auf die es jetzt ankommt.
Herr Lindner, es geht jetzt um Gemeinsamkeiten mit den Grünen. Wir haben eben das schon mal angedeutet. Gleich ob in einer Ampel oder in einer Jamaika-Koalition, sie werden gebraucht, um diese Regierung zu bilden. Was tut Ihnen denn mehr weh? Die Solardachpflicht oder der Verzicht auf Steuersenkungen, der das bedeuten könnte? Oder lässt sich aktive Klimapolitik am Ende doch mit Entlastung für den Steuerzahler kombinieren?
Herr Frey, also ich fühle mich überfordert, jetzt Koalitionsgespräche in einer Fernseh-Live-Sendung anzustrengen.
Aber die Leute interessiert das, in welche Richtung sie sich bewegen.
Ja, wo wir noch nicht mal das amtliche Endergebnis haben. Aber ich will Ihnen gerne einen Vorschlag machen. Wir haben ja vor der Wahl bereits ins Gespräch gebracht ein super Abschreibungsprogramm, wo private Anlageinvestitionen, die dem Klimaschutz und der Digitalisierung dienen, schnell steuerlich wirksam würden. Es hätte einen doppelten Effekt. Zum einen treiben wir die Modernisierung unserer Wirtschaft und des Mittelstandes voran. Und zum anderen kann es gelingen, die jetzt gegenwärtig beklagenswert geringen Wachstumsraten unseres Landes zu erhöhen. Und ich glaube, dass das ein Angebot ist, dass, wenn man die unterschiedlichen Dinge miteinander verbinden will, auf den Tisch gehört.
Herr Lindner will keine Koalitionsverhandlungen, zumindest nicht hier und jetzt führen. Frau Baerbock, ich versuche es jetzt mal bei Ihnen. Wären Sie denn bereit, die Schuldenbremse zu akzeptieren, um beispielsweise Union und FDP entgegenzukommen?
Naja, wir akzeptieren die Schuldenbremse nicht nur, sie steht ja in unserer Verfassung. Wir haben deutlich gemacht, dass wenn man die großen Zukunftsaufgaben unseres Landes angehen will, dann kann man nicht einfach davon reden, irgendwie muss mal überall das Internet verlegt werden und irgendwie brauchen wir auch Klimaneutralität, sondern wir brauchen massive Investitionen in unserem Land. Wir haben Investitionsrückstau in den Kommunen von über 140 Milliarden Euro. Und deswegen ist unser Vorschlag, die Schuldenbremse zu erweitern durch eine Investitionsregel, damit wir diese Investition in die Zukunft des Landes auch wirklich stemmen können. Nur weil es jetzt klingt jetzt so ein bisschen wie ein Bazar hier. Ich meine, Politik ist kein Bazar. Natürlich muss man in einer Demokratie immer Kompromisse machen. Sonst hätte hier einer 50% Mehrheit und könnte sein gesamtes Programm umsetzen. So funktioniert das aber nicht. Die entscheidende Frage ist doch, was sind die großen Zukunftsthemen dieses Landes? Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit, Kinder und Jugendliche endlich in den Mittelpunkt zu stellen und eine europäische Verantwortung. Und diese Ziele, die müssen in der nächsten Bundesregierung angegangen werden. Und welche Mittel es dahin braucht, da ist es ja gut, wenn jetzt zum Beispiel eine andere Partei sagt, wir wissen auch, statt einer Solarpflicht machen wir ein Solar-Sonderausschreibungsprogramm. Es geht ja nicht um die Mittel, sondern es geht um das Ziel, was am Ende erreicht werden muss. Und wenn wir diese Ziele erreichen, das ist die Verantwortung, die demokratische Parteien tragen, jetzt Deutschland zu erneuern. Und darüber müssen jetzt ernsthaft Gespräche geführt werden, weil gerade bei der Klimafrage rennt uns die Zeit massiv davon.
Herr Laschet, das war jetzt so ein Mini-Regierungsprogramm. Also wir führen keine Koalitionsverhandlungen. Aber an dem, was Frau Baerbock jetzt skizziert hat, in wenigen Worten, gibt es da etwas, wo Sie sagen, kommt mit mir nicht in Frage?
Na gut, was Frau Baerbock gerade beschrieben hat, das finde ich sehr hilfreich, dass man einfach mal sagt, was wollen wir denn jetzt eigentlich erreichen? Wenn wir wollen, dass die Solarenergie ausgebaut wird, hatten wir das Angebot, dass wir für alle Flächen ein Kreditprogramm der KfW machen, wo man zu Nullzinsen Photovoltaik machen muss. Die FDP hat gerade einen Vorschlag gemacht, wo sie Anreize setzen will, dass das vorangeht. Und die Grünen hatten für jedes neue Einfamilienhaus oder für jedes Haus eine Pflicht. Das sind zwei unterschiedliche Wege, das Ziel ist aber das gleiche. Und das ist ja jetzt die Aufgabe, vor der wir stehen, dass wir erst jetzt vielleicht mal wirklich in Sachlichkeit definieren, was muss passieren in den nächsten Jahren.
Frau Baerbock hat gesagt, sie braucht massive Investitionen, um diese Klimaziele zu erreichen. Sie wollen Steuersenkungen. Ist das vereinbar?
Nein, natürlich brauchen wir massive Investitionen, ist auch klar. Steht auch bei uns im Wahlprogramm drin. Wir glauben nur, dass man zu mehr Steuereinnahmen kommt, indem man jetzt nach der Pandemie Fesseln wegnimmt für die, die investieren sollen, da Anreize geben. Und wir glauben, dass wenn die Wirtschaft wieder anspringt, wir mehr Steuereinnahmen haben, als wenn sie jetzt ausgerechnet die bestrafen, die ja investieren sollen. Das war der Dissens im Wahlkampf. Dass Investitionen erforderlich sind, steht da völlig außer Frage. Und deshalb glaube ich, dass jetzt der Zeitpunkt da ist, die soziale Frage, da würde ich übrigens Ihnen widersprechen, dass diese Koalition oder diese beiden Unionsparteien nicht für soziale Frage stehen. Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wählen die Union gerade auch wegen der sozialen Frage. Und wenn wir Arbeitslosigkeit niedrig haben und neue Arbeitsplätze schaffen, ist das die größte Antwort auf die soziale Frage als vieles von dem, was die Linke vorträgt. Also das Ziel muss jetzt sein, zu wirtschaftlichem Wachstum zu kommen. Dieses muss ökologisch, dieses muss nachhaltig sein. Und die Investitionen, die erforderlich sind, sind zu Recht beschrieben worden.
So, Herr Scholz, jetzt kommen wir noch mal zu Ihnen. Steuererhöhungen sind Sabotage am Aufschwung, hat Christian Lindner gesagt und Steuersenkungen gefordert. Wenn Sie ihn ins Boot in eine Koalition holen wollen, wo machen Sie dann Zugeständnisse?
Hier wird nicht verhandelt, hat Herr Lindner gesagt, hat Frau Baerbock gesagt. Das ist auch richtig so. Das würde sich nicht gehören. Wir müssen jetzt mit unseren jeweiligen Parteien sprechen über das, was demnächst ansteht. Und dann finde ich nur, geht es darum, dass wir immer zwei Kriterien beachten. Das erste, es muss sich in einer Regierung jede Partei mit ihren Wählerinnen und Wählern wiederfinden. Denn da haben ja welche die Stimme abgegeben, weil sie bestimmte Vorstellungen damit verbunden haben. Und gleichzeitig muss es so sein, dass ein realer Fortschritt für unser Land zustande kommt und dass die Erwartungshaltungen, die damit verbunden sind, auch erfüllt werden. Das geht schon darum, dass wir hier wirklich etwas voranbringen für Deutschland. Ich habe das gesagt, die industrielle Modernisierung unseres Landes ist die wichtigste Aufgabe, die wir jetzt zustande bringen müssen. Sonst haben wir in 10, 20, 30 Jahren keine guten Arbeitsplätze mehr und schauen dem Wohlstand auf anderen Kontinenten traurig zu. Das kann ich nicht akzeptieren. Deshalb wird das immer ein wichtiger Punkt sein. Und ich finde, dass es auch ganz real darum geht, dass wir den menschengemachten Klimawandel aufhalten. Für mich ist das etwas, wo wir über Industriepolitik reden müssen und wie wir das möglich machen können. Es geht im Übrigen um überwiegend privatwirtschaftliche Investitionen, wie wir in dieser Runde und andernorts auch schon diskutiert haben. Da braucht es also gar kein öffentliches Geld zuallererst, und es muss möglich gemacht werden, dass diese Dinge zustande kommen. Aber es muss die große Bewegung ermöglicht werden, dass wir ein modernes Industrieland, das gleichzeitig Klimaschutz betreibt, werden. Und für mich spielt natürlich die Frage des Respekts in unserer Gesellschaft eine große Rolle. Es kann nicht so sein, dass ein Teil der Bürgerinnen und Bürger das Gefühl hat, da kommt eine gute Zukunft, aber sie haben nichts davon und sie sind nicht dabei. Wir müssen das, was jetzt in der Corona-Krise auch an Anerkennung für Lebensleistung und berufliche Leistung vieler Bürgerinnen und Bürger sichtbar geworden ist, das müssen wir auch nach der Corona-Zeit aufrechterhalten.
Mit Verlaub, die große Bewegung ist das eine, aber die Leute wollen natürlich wissen, mit welcher Regierung sie möglicherweise mehr Geld in der Tasche haben, mit welcher Regierung es ihnen besser geht.
Ja, die Vorschläge, die ich dazu habe, habe ich ja jetzt ein paar Wochen und Monate immer vorgetragen, wie das genauso funktionieren kann. Und jetzt muss miteinander gesprochen werden, das ist doch richtig. Und ich finde, was ist das Verwunderliche? Das Verwunderliche ist nicht, dass drei Parteien eine Regierung bilden werden müssen, sondern das, was ich gut hinkriegen will, ist, dass es schnell geht.
Schnell geht. Herr Söder, es gehören Inhalte dazu, auch wenn wir hier nicht verhandeln wollen. Ein Jamaika-Bündnis, das auf Ihrer Seite sozusagen dann angestrebt wird, zusammen mit den Grünen, könnte vor der Frage stehen, Ende des Verbrennungsmotors. Sehen Sie da Spielräume? Die Grünen wollen keine Neuzulassungen mehr ab 2030.
Wer die internationale Automobilausstellung gesehen hat, die jetzt bei uns in München stattgefunden hat, merkt, wie weit die Industrie an der Stelle schon ist. Ich kann mir vorstellen, 2030 halte ich für nicht machbar, das gibt zu viele Brüche, aber 2035, das Ende eines fossilen Verbrennungsmotors, ist durchaus denkbar. Wir haben ja noch synthetische Kraftstoffe, das heißt, da gäbe es sicherlich Möglichkeiten. Allerdings müssen wir dazu auch enorm vorankommen mit Technologie, mit Elektromobilität. Bayern hat die meisten Elektroladepunkte in Deutschland von allen Bundesländern. Wir bräuchten tatsächlich große Wasserstoffinitiativen noch dazu und vor allem auch die Förderung synthetischer Kraftstoffe. Das, glaube ich, was dabei entscheidend ist, man darf nicht nur über irgendwelche Verbote reden oder Zieldaten, sondern man muss auch die Technologie voranbringen. Also ich glaube, das Entscheidendste ist, das ist auch ein bisschen so der Unterschied vom Ansatz her zu unseren ökologischen Ideen, dass wir nicht nur ausschließlich auf ein gesetzliches Verbot von etwas schauen, sondern auf Angebote, auf Anreize, auf Veränderungen. Aber ich glaube schon, dass man da viel erreichen kann. Also ich habe für Bayern 2040 der Klimaneutralität als Ziel ausgegeben. Wir investieren allein in Bayern nur für ein Bundesland 1 Milliarde Euro. Und da gäbe es viele Ideen, wie wir ökologische, aber auch ökonomische Leistungsfähigkeit zusammenbringen. Und das scheint mir ganz entscheidend. Und wenn ich das noch sagen darf, indem wir auch das gesamte Land mitnehmen bei dieser Frage. Es reicht nicht nur sozusagen, die städtischen Eliten dabei mitzunehmen, sondern auch die ländlichen Räume. Darum wäre uns zum Beispiel auch ganz wichtig, dass wir für steigende Energiepreise einen Ausgleich finden, zum Beispiel durch eine Erhöhung der Pendlerpauschale.
Frau Henning-Welser, erste Analysen der Wählerwanderung sagen, Sie haben viele Stimmen an die SPD verloren. Wird es da nicht langsam Zeit, Ihre Positionen beispielsweise zur NATO, zu den USA mal grundsätzlich zu überdenken, vielleicht sogar über Bord zu werfen?
Na, vielleicht sollten wir alle unsere Haltung gegenüber der NATO und der Außen- und Sicherheitspolitik überdenken. Afghanistan hat gezeigt, was das sogenannte Nation Building ja macht, was interventionistische Eingriffe der Bundeswehr bzw. der NATO vollbringen, nämlich gar nichts. Und ich glaube, Joe Biden macht da gerade einen besseren Job, als wir das hier in Deutschland tun, nämlich darüber nachzudenken, wie wir zur Entspannungspolitik kommen, wie wir ein Bündnis bilden können, was Friedenspolitik tatsächlich in den Mittelpunkt stellt und wo es um Abrüstung geht, wo es um Entwicklungszusammenarbeit geht, aber nicht um weitere Konfrontationen. Und insofern, die Wählerwanderung zur SPD erklärt sich ziemlich deutlich. Die Polarisierung zwischen den beiden Kanzlerkandidaten Laschet und Scholz und da auch meine Erfahrung als Straßenwahlkämpferin ist sehr eindeutig, dass die Menschen Rot und Grün wollten und deswegen Olaf Scholz gewählt haben. Das wäre natürlich aus unserer Sicht besser gewesen, hätten sich für die Linke entschieden. Aber dennoch ist es natürlich aus der Polarisierung sehr deutlich zu erklären.
Frau Weidel, Sie sind nicht mehr stärkste Oppositionsfraktion. Sie werden nicht mehr direkt hinter dem Bundeskanzler, wer auch immer es wird, sprechen. Sie haben auch wichtige Ausschüsse verloren, den Haushaltsausschuss zum Beispiel. Wie werden Sie darauf reagieren, dass es jetzt im Deutschen Bundestag für Sie schwieriger wird?
Also es wird nicht schwieriger. Also grundsätzlich ist es so, dass der Haushaltsausschuss in der Tat der stärksten Oppositionskraft zufällt. Das sind wir ja 4 Jahre lang gewesen. Die stärkste Oppositionsfraktion, diesen Status werden wir in der Tat verlieren. Eben auch, weil sich das Parteiengefüge durch die Wahlergebnisse verschieben wird, ganz klar. Aber wir werden weitermachen wie bisher mit einer konstruktiven, guten Oppositionsarbeit. Schauen Sie, wir haben als AfD das Instrumentarium der namentlichen Abstimmungen haben wir sehr stark genutzt, dass in jedem Wahlkreis die Abgeordneten getestet, geprüft werden konnten von den Wählern vor Ort, wie sie in elementaren Fragen abgestimmt haben. Das wäre ohne die AfD gar nicht möglich gewesen. Ich glaube, das ist schon wahr, liebe Frau Baerbock. Wir haben sehr viele namentliche Abstimmungen eben auch beantragt. Und ich glaube auch, dass das letztendlich, ich muss es einfach so sagen, der CDU-CSU auf die Füße gefallen ist, wie wir jetzt heute Abend auch sehen.
Nach 16 Jahren Kanzlerschaft Merkel weiß die Bundesrepublik heute Abend eigentlich nur, dass ihre Regierungszeit zu Ende ist. Wer mit wem regieren wird und wie der Weg dorthin aussieht, ist auch jetzt, 3 Stunden nach Schließung der Wahllokale, völlig offen. Deshalb jetzt unsere Schlussrunde zum weiteren Vorgehen und zum Zeitplan.
Dabei kommt es möglicherweise ja auf Sie an, Herr Scholz. Gehen Sie eigentlich davon aus, dass es eine 17. Neujahrsansprache von Angela Merkel geben wird? Wird das wieder so lange dauern wie 2017 oder bescheren Sie uns zu Weihnachten oder zum Jahreswechsel eine neue Regierung?
Mein Ehrgeiz ist, dass wir es schneller hinkriegen, sodass Frau Merkel diese Ansprache nicht noch mal halten muss.
Können Sie es genauer sagen? Was haben Sie sich vorgenommen? Wie lange darf das dauern?
Ich finde, ein genaues Datum zu nennen wäre absurd, aber es muss schon so sein, dass wir alles dafür tun, dass wir vor Weihnachten fertig sind. Ein bisschen vorher wäre auch noch gut. Und das geht auch, wenn man konstruktiv miteinander spricht und nicht letztendlich die Sachen laufen lässt. Es geht ja auch darum, politische Führung zu zeigen und zu erkennen, wo mögliche Kompromisse geschlossen werden können, die nicht nur auf dem Papier funktionieren, sondern auch in der Wirklichkeit unseres Landes. Darum geht es doch.
Herr Laschet, Sie haben den Anspruch unterstrichen, dass auch Sie Kanzler werden wollen. Wie viel Zeit geben Sie sich selber, um zu einer tragfähigen Regierungskonstellation zu kommen? Wir unterscheiden ja zwischen Sondierungen und echten Koalitionsgesprächen. Wie lange werden die Sondierungen brauchen? Wie lange wird es dauern, bis das Land ungefähr weiß, nein, wirklich weiß, in welche Richtung es geht mindestens?
Formal könnte es länger dauern, weil die Lage heute Abend so kompliziert ist. Ich würde mir wünschen, dass wir schneller sind und einen ganz anderen Stil wählen als bei den letzten Malen. Sondierung hieß, wochenlang in der parlamentarischen Gesellschaft an einzelnen Formulierungen ringen, um dann am Ende zu irgendeinem Ergebnis zu kommen und dann erst Koalitionsverhandlungen zu beginnen. Ich finde, dafür haben wir nicht die Zeit. Und wir haben bei den ganzen letzten Wahlen erlebt, dass das Thema, das die Wahlperiode am Ende geprägt hat, nicht im Koalitionsvertrag stand. 2017 haben wir nicht über Pandemien geredet und die haben fast 2 Jahre inzwischen in Anspruch genommen. 2013 hat niemand über eine weltweite Flüchtlingskrise geredet und es war das dominierende Thema der vorletzten Wahlperiode. Und deshalb kommt es darauf an, so habe ich das in meinem Land und in der Regierung, die ich geleitet habe, gesehen, trauen sich die Akteure zu, dass sie, wenn solche Krisen aufkommen, da gemeinsam agieren.
Was Olaf Scholz gesagt hat.
Das kann man in Gesprächen sehr schnell bei den Grundfragen klären. Ich würde mir wünschen, dass wir das schnell hinkriegen. Deutschland hat die Präsidentschaft der G7 im nächsten Jahr. Ein ganz wichtiges Forum der großen Industrienationen der Welt. Und wenn die Themen, die hier alle beschrieben wurden, da eine Rolle spielen sollen, muss die neue Regierung sehr zeitnah ins Amt kommen. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass wir das schnell hinkriegen.
Das heißt auch vor Weihnachten?
Ja. Auf jeden Fall vor Weihnachten.
Frau Baerbock, wir wissen ja heute, dass es mit Ihrem Einzug ins Kanzleramt wohl nichts wird. Aber jetzt geht es ja darum, mit wem reden die Grünen? Wie ist der Prozess? Welchen Prozess haben Sie davor? Werden Sie erst parallel verhandeln und danach Ihre Basis entscheiden lassen? Oder lassen Sie die Basis gleich entscheiden, mit wem überhaupt Sondierungsgespräche geführt werden?
Ja, da es um die Sache geht, kann man ja nicht vorher entscheiden, bevor überhaupt gesprochen wurde miteinander. Das wäre ja falsch herum. Aber ich meine, das war jetzt ja ein bisschen erhellend, was Herr Laschet gerade gesagt hat. Wir müssen mal gucken, welche Krisen kommen. Die große Krise und zugleich die große Chance, die wir alle kennen, ist die Klimakrise. Und das ist das Leitthema der nächsten Bundesregierung. Und das ist die Basis für uns, für jegliche Gespräche. Und der Auftrag der Wählerinnen und Wähler ist an dieser Stelle, auch wenn wir nicht ganz zufrieden sind über unser Ergebnis, auch sehr klar, dafür braucht es Grüne in dieser Bundesregierung. Das hat der Abend heute hier auch sehr, sehr deutlich.
Das heißt, um da möglichst viel zu erreichen, verhandeln Sie auch unter Umständen sehr lange. Und lassen sich lange
Verhandlungen sind ja kein Selbstzweck, sondern Auftrag der Wählerinnen und Wähler ist, und das erwarten die Menschen doch zu Recht in unserem Land, auch nach den letzten Jahren, 8 Jahre große Koalition, endlich besser regiert zu werden. Und deswegen ist doch der Anspruch, die Aufgaben unserer Zeit anzugehen und denen gerecht zu werden und ein Regierungsprogramm zu formulieren, was die Erneuerung unseres Landes endlich angeht. Das ist jedenfalls die Verantwortung, die ich für uns als demokratische Parteien sehe.
Herr Lindner, Sie haben uns ja eben schon mal ein bisschen reingucken lassen, wie das laufen könnte und haben angekündigt, dass es möglicherweise zunächst mal Gespräche gibt zwischen den kleineren Parteien. Wie stellen Sie sich das Weitere vor? Oder müssen wir uns als Bürgerinnen und Bürger vorstellen, dass sozusagen Herr Laschet, Herr Scholz dann parallel verhandeln und Sie gehen montags zu ihm und dienstags zu jenem und das Ganze wird dann 14 Tage, 3 Wochen dauern?
Darauf habe ich noch keine Antwort, Herr Frey, denn wir können ja nur von unserer Seite ein Angebot machen. Und andere überlegen, wie sie ihre Gremien beteiligen, welche Prioritäten sie setzen, welche Gesprächspartner sie suchen. Also ich kann nur von unserer Seite ein Angebot machen. Das erste Angebot ist, ich bin wie alle hier der Auffassung, wir sollten schnell zu einer Regierungsbildung kommen. Armin Laschet hat zu Recht auf die G7-Präsidentschaft hingewiesen. Wir haben dringenden Handlungsbedarf in der Wirtschaft. Aus der Klimagesetzgebung dieses Landes ergibt sich auch in dieser Frage ein unmittelbarer Handlungsbedarf. Und Europa wartet darauf, dass Deutschland eine Regierung bekommt. Zum Zweiten, ich habe Erfahrungen gemacht 2017. Mit Armin Laschet war es möglich, innerhalb von 4 Wochen eine Regierung zu bilden. In Berlin war es innerhalb von 4 Wochen noch nicht einmal möglich, Koalitionsgespräche aufzunehmen, sondern es blieb bei den Sondierungen. Meine Schlussfolgerung daraus ist, wenn man sondiert, dann sollten all die wichtigen Punkte direkt auf den Tisch, sollte nicht im Detail gearbeitet werden, sondern sehr schnell von Entscheidern geschaut werden, wo kommen wir zusammen, was ist dieser Seite wichtig, was ist einer anderen Seite wichtig.
Also es wird schon eine Art von Parallelverhandlung geben und dann werden Sie sagen, nach 2 Wochen...
Ja, gestatten Sie das dritte Angebot noch. Mein erstes Angebot war schnell. Das zweite Angebot war, dass man direkt bei Sondierungen die wesentlichen Punkte bespricht und sich nicht beschleicht. Und das dritte Angebot ist, von unserer Seite, Grüne müssen entscheiden, ob sie es annehmen wollen. Ich habe Robert Habeck heute in dieser Weise allerdings in Medien auch schon wahrgenommen, dass vielleicht Grüne und FDP, die ja die größte Polarisierung hatten, wo die größten inhaltlichen Unterschiede waren, dass diese beiden zuerst miteinander sprechen und schauen, wo es gemeinsamen Grund geben könnte.
Machen Sie damit, Frau Baerbock? Vielleicht kurze Antwort darauf. Ist das ein Angebot, wo Sie sagen, ich komme zu Ihnen, Herr Lindner?
Das hatte ich ja zu Beginn dieser Sendung schon gesagt, dass es nicht so sein kann wie in den letzten Malen. Das geben die Wahlergebnisse ja auch nicht her. Bisher haben wir noch gar keinen Wahlsieger festgestellt. Und vor allem gibt es jetzt keine Partei, die sagt, ich habe doppelt so viel wie alle anderen. Sondern dass klar ist, dass Gespräche auch vorab mit anderen geführt werden, damit das Wahlergebnis, was jetzt ja hier deutlich geworden ist, auch entsprechend der Wählerinnen und Wähler umgesetzt wird.
Herr Söder, die G7-Präsidentschaft mag ja ein Grund für eine schnelle Regierungsbildung sein, aber mal ganz unabhängig davon, müssen Sie nicht mit Blick auf die Landtagswahlen in Bayern in 2 Jahren und um Ihre Machtoptionen zu erhalten, alles dran setzen, dass Sie in der Regierung sind, dass die CSU an einer Regierung beteiligt sind?
Es kommt weder auf G7 alleine noch auf die bayerische Landtagswahl, um mal 2 spannende Gegenpole zu setzen, sondern es kommt darauf an, dass unser Land gut regiert wird. Und die Herausforderungen sind groß und ich glaube nicht, dass wir unendlich lange Zeit haben. Und wir müssen uns an einigen Stellen einfach auch trauen, Schritte voranzugehen. Und zwar nicht so kleine Trippelschritte, wieder die kleinsten gemeinsamen Kompromisse zu machen, endlos zu feilen, so habe ich es in der Großen Koalition auch erlebt, und immer noch eine Hintertür zu finden, sondern schon ein paar sehr wuchtige, grundlegende Entscheidungen für unser Land zu treffen. Und deswegen kommt es am Ende darauf an, ob jetzt gar nicht so sehr das Einzelthema bearbeitet wird, sondern ob man eine gemeinsame Philosophie und Verständnis entwickelt, was in diesem Land notwendig ist. Das ist das Entscheidende. Und wenn ich jetzt mal von meiner Sicht sage, wenn ich an Frau Baerbock, Herrn Habeck denke, an den Christian Lindner, Armin Laschet, aber auch mich, also wir sind jetzt auch zum Teil eine gemeinsame Generation, nicht so weit auseinander, aber kann da wirklich was voranbringen. Man könnte auch eine grundlegende Erneuerung fürs Land voranbringen und nicht wieder sozusagen in den klassischen Schützengräben stecken bleiben. Ich bin dafür, dass wir unser Land gut regieren. Das ist das einzige prioritäre Ziel für die Menschen in Deutschland.
Ja, aber mit Verlaub, so rosig ist Ihr Ergebnis ja nicht. Und eine CSU, die in einer Regierung beteiligt ist, hat es doch sicher leichter als eine CSU, die in der Opposition ist.
Ja, also wir müssen ja was für die Menschen erreichen, klar. Also wir wollen regieren. Wir wollen regieren.
Frau Henning-Wolso, nicht nur Ihr Wiedereinzug in den Bundestag steht auf der Kippe. Sie haben heute auch in Mecklenburg-Vorpommern, in Berlin deutlich verloren, Grund zur Enttäuschung. Besteht jetzt die Gefahr, dass die Linke als politische Kraft in Deutschland untergeht?
Nein, das glaube ich nicht. Also die Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern sind ja sehr von der Stärke von Manuela Schwesig geprägt. Also fast 40%, ganz knapp an der absoluten Mehrheit. Das ist ja durchaus schon lange, also seit langer Zeit mal wieder ein Novum, auch in der Bundesrepublik. Was Berlin angeht, da haben wir auch eine ganz besondere Konstellation. Auch da gibt es keinen Amtsinhaber, der nochmal angetreten ist. Also auch da würde ich sagen, da schauen wir mal, was der Abend noch so bringt. Auch da stehen ja die Endergebnisse noch nicht fest. Ansonsten würde ich mal sagen, keiner hier am Tisch von den Regierenden hat irgendeine Idee, wie sie eigentlich zusammenfinden wollen. Das sind viele Worte um nichts. Aber was darunter liegt, sind ja die großen Unterschiede. Und eins ist doch Fakt, Annalena Baerbock hat es doch gesagt. Wenn wir in unsere Infrastruktur investieren wollen, sei es Bildung, sei es Gesundheit, sei es Verkehrswesen, dann muss man die Steuern bei den Vermögenden tatsächlich auch erhöhen, damit wir tatsächlich als Staat diese Leistung erfüllen können. Und das alles beantworten Sie nicht. Und deswegen bin ich gespannt, wie Sie in eine Regierungsbildung kommen wollen.
Frau Weidel, die AfD hat heute mit Ihnen als Spitzenkandidatin, ja, sagen wir mal, nicht gewonnen, eigentlich ein bisschen verloren. Vielleicht schaffen Sie eine kurze Antwort auf die Frage, bleiben Sie Fraktionschefin? Können Sie nach dem Ergebnis an der Fraktionsspitze bleiben?
Ich habe ja eben schon gesagt, das bereinigt um die Sondereffekte der Freien Wähler und der Basis, wir sogar über dem Ergebnis von 2017 liegen. So. Und das Entscheiden, also die Antwort so auf Ihre Frage ist recht einfach. Also das entscheiden erstmal unsere Abgeordneten in der Fraktion. Wir haben Fraktionskonstituierung am Mittwoch.
Sagen Sie doch einfach, ob Sie wollen oder ob Sie nicht wollen.
Und dann wird gewählt. Und ich meine, ich bin ja Fraktionsvorsitzende 4 Jahre lang sehr erfolgreich auch gewesen. Gut. Und Tino Chrupalla hat einen hervorragenden Wahlkampf gemacht. Und dementsprechend stellen wir uns am Mittwoch auch zur Wahl. Aber
gut,
das letzte
Dank.
Wort haben natürlich die Abgeordneten.
Vielen Dank. Und unsere Schlussfragen gehen jetzt an die beiden, die auch nach dem heutigen Abend weiter um das Kanzleramt streiten.
Herr Laschet, spätestens übermorgen bei der Fraktionssitzung müssen Sie Farbe bekennen. Treten Sie für das Amt des Fraktionschefs der Union im Bundestag an, sozusagen übergangsweise. Das wäre doch die Voraussetzung dafür, dass der Traum des Kanzlers nichts wird. Und dann könnten Sie Oppositionsführer sein.
Also wir haben morgen erstmal den CDU-Vorstand. Und ich habe die Absicht, die Gespräche der Sondierung zu führen aus dem Amt des CDU-Parteivorsitzenden. Und wie wir die Fraktion aufstellen, das entscheiden wir dann.
Und Sie haben heute Abend uns gesagt, trotz dieses sehr schlechten Ergebnisses für die Union, für die CDU, wollen Sie auch Parteivorsitzender bleiben?
Ja, wir wollen die nächste Bundesregierung führen. Das soll eine Bundesregierung sein, wo wirklich alle, die da starten, nachdem sie sich geeinigt haben, auch mit Lust diese nächsten Jahre gestalten und nicht dauernd mit Verdruss. Es ist eine Aufgabe, wozu man den Willen aller braucht. Und dazu will ich auch Parteivorsitzender bleiben.
Herr Scholz, an Sie die Frage ähnlich. Sie wollen Kanzler werden, das ist aber noch nicht sicher heute Abend. Wenn das nichts wird, was wird dann aus Ihnen? Oppositionsführer, Fraktionschef der SPD, und greifen Sie nach dem Parteivorsitz?
Nein, ich greife nicht nach dem Parteivorsitz. Rolf Mützenich ist ein großartiger Fraktionsvorsitzender und ich möchte Kanzler der Bundesrepublik Deutschland werden. Ich habe den Umfragen entnommen, dass viele Bürgerinnen und Bürger das auch so sehen. Dem Wahlergebnis nehme ich diese Botschaft auch. Da entnehme ich sie auch. Und deshalb wird es eine Aufgabe sein, dass ich jetzt alles dafür tue, dass eine Regierung gebildet wird, die den Wunsch der Wählerinnen und Wähler auch umsetzt. Es gibt hier viele Parteien, die viele Stimmen verloren haben, aber es gibt auch einige, die haben ganz schön gewonnen.
Meine Damen und Herren, das war heute Abend die Berliner Runde. Wir bedanken uns bei unseren Gästen hier rings um den Tisch im alten Telegrafenamt in Berlin und natürlich bei Ihnen für Ihr Interesse.
Und jetzt geht es in den Programmen von ARD und ZDF.